Bodenfachmann Ulrich Hampel sticht mit dem Spaten in den Ackerboden von Landwirt Heiko Holland und platziert das Stück Boden mit den darauf wachsenden Pflanzen auf einen kleinen Hocker. Die beiden Männer betrachten die Oberfläche mit den herausragenden Wurzelspitzen. Alles andere als eine Spielerei. Denn was in den Böden passiert, entscheidet über die Zukunft. Darüber muss man Bescheid wissen.
Ja, was sehen wir hier? Heiko, wie findest du's?
Also wir sehen schon einige Krümel. Oben sind ganz viele Wurzeln und auch bis nach unten.
Und die sind auch alle braun mit Erde verklebt, was ja heißt, da ist das Bodenleben direkt mit der Umgebung in Verbindung und mit den Pflanzenwurzeln.
Also das sieht sehr gut aus hier.
Heiko Holland ist Hofnachfolger. Zusammen mit seinen Eltern betreibt er einen Biobetrieb in Ochsenhausen in Oberschwaben. Der 26-Jährige ist gerade mit dem Landwirtschaftsstudium fertig geworden. Man könnte sagen, Heiko Holland ist ein Bodenstreber. Ein Indiz dafür, er hat die Bodenkunde-Vorlesung sehr interessant gefunden.
Das war leider nur im ersten Semester, aber das hat mir fast am meisten Spaß gemacht.
Außerdem, die Hollands machen beim Bodenfruchtbarkeitsfonds mit, gehen zweimal im Jahr mit Ulrich Hampel auf ihren Beispielsacker und überlegen, wie sie den Boden noch fruchtbarer machen können. So wie heute.
Gerade wenn der Uli kommt, ist immer spannend, weil jedes Mal eigentlich der Boden anders aussieht und man jedes Mal eigentlich sieht, was jetzt passiert ist. Man sieht vielleicht, was gut war, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und da kann man immer was dazulernen.
Und dann sagt Heiko Holland auch noch so typische Sätze wie:
Die Regenwürmer sind schon wichtig für den Boden.
Bodenstreber, wie er einer ist, sind wichtig für eine nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung, für eine klimafreundliche Landwirtschaft, sauberes Wasser, wenig Überschwemmungen und viel Biodiversität. Sie werden mehr. Trotzdem gibt es immer noch zu viele, sagen wir einmal, Bodenschlamper, die sich zu wenig um ihren Boden kümmern und die Lebewesen in der Erde verhungern lassen. Dabei sorgt ein aktives, vielfältiges Bodenleben unter anderem für mehr Ertrag, mehr Krisenfestigkeit bei Extremwetter und weniger Abhängigkeit von Düngemittel und Pestizidzukäufen. Nur eine Größenordnung. Regenwürmer steigern neuen Schätzungen zufolge die Pflanzenproduktion global gesehen um 6-10%. Und sie sind im Hinblick auf das Bodenleben oft nur die Spitze des Eisbergs. Damit der Regenwurmbestand im Boden steigt, braucht es Maßnahmen, die das Bodenleben im Allgemeinen fördern. Regenwürmer, Raubmilben, Bakterien und Pilze. So einflussreich sie im Untergrund sind, an der Erdoberfläche haben sie einen schweren Stand. Denn, sind wir ehrlich, bei Tageslicht betrachtet hat das Bodenleben erstmal nicht viel zu bieten. Wenig PS, keine Marketingoffensive und es kann nicht mal Leberkäse und Freibier ausgeben. Das spendiert der Landhandel, der Dünger und Spritzmittel verkaufen will, gelegentlich bei entsprechenden Bauernversammlungen. Stefan Scheu, Professor für Tierökologie an der Georg-August-Universität Göttingen.
Im Gegensatz halt zu Einflüssen, die aus Industrieseite kommen, wo eben einfach eine Lobby dahinter steckt und wo Geld dahinter steckt, das ist mit der Vermittlung von Bodenleben nicht so einfach möglich.
Wie können aus Bodenschlampern unter diesen Bedingungen Bodenstreber werden? Eine weitere Hürde: Die Lebensgemeinschaften im Boden kann man nicht so leicht durchschauen wie die auf der Erdoberfläche. Und die Bodenkundler haben sich lang kaum um das Bodenleben gekümmert. Heute weiß man, es sind komplexe Nahrungsnetze, die dazu führen, dass aus abgestorbenen Wurzeln, welken Blättern und Stängeln Nährstoffe werden, mit denen wachsende Pflanzen was anfangen können. Der Zersetzungsprozess beginnt zum Beispiel damit, dass Bakterien Enzyme ausscheiden, die das tote Pflanzenmaterial quasi vorverdauen.
Also die Mikroorganismen machen das wirklich alles außerhalb ihrer Zelle. Also Bakterien und Pilze verdauen das genauso. Und dann sind es eben tierische Organismen, die davon auch profitieren, also von diesem Vorverdau sozusagen. Und tierische Organismen, Bodentiere, die können jetzt aber Pflanzenstreu oder Reste eben aufnehmen, kauen, zerkleinern und dann eben wieder als Kot ausscheiden. Und diese zwei Prozesse, die laufen so sozusagen Hand in Hand und führen dazu, dass eben Pflanzenrückstände dann mit der Zeit so optisch verschwinden und zum großen Teil eben auch mineralisiert werden.
Die Bakterien werden unter Umständen von anderen Einzellern gefressen. Deren Kot enthält dann Nährstoffe, die die Pflanze aufnehmen kann. Und die Einzeller selbst werden zum Beispiel von Regenwürmern oder Fadenwürmern gefressen. So geht es weiter mit vielen Verzweigungen und Abstechern ins Unbekannte. Nahrungsketten im Boden zählen zu den längsten Nahrungsketten überhaupt. Tierökologe Stefan Scheu.
Oft wird halt übersehen, denkt man irgendwie, das machen die Mikroorganismen, also Bakterien und Pilze. Es ist aber tatsächlich ein komplexeres Nahrungsnetz, was da dahinter steckt, was für die Rückführung von Nährstoffen verantwortlich ist.
Man weiß inzwischen, dass bestimmte Raubmilbenarten ihre Beute im Rudel jagen. Dem Regenwurm kann man zuschauen, wie er tote Pflanzenreste in seinen Gang zieht. Doch wie findet man raus, was Fadenwürmer, Springschwänze und weniger bekannte Bodentiere fressen? Die Bodenökologen versuchen mit aufwendigen Methoden wie Isotopenanalysen und Fettsäurebestimmungen herauszufinden, welches Bodentier wen oder was auf dem Speisezettel hat.
Und tatsächlich ist es so, dass wir von einer ganzen Reihe von Bodentieren im Grunde gar nicht wissen, was ist eigentlich deren Nahrungsgrundlage. Teilweise wissen wir nicht mal, ist es im Wesentlichen ein Räuber, also frisst er andere Bodenorganismen, oder ist es ein Zersetzer, der eben totes pflanzliches Material frisst.
Das wäre interessant, ist jedoch erstmal nicht wichtig für Landwirte, die ihr Bodenleben unterstützen wollen. Was ist für Sie relevant? Die Erkenntnis, dass die meisten Pflanzen sich die Nährstoffe liefern lassen können. Von Bakterien und vor allem von Mykorrhizapilzen.
Pflanzenwurzeln können Nährstoffe sozusagen direkt aufnehmen in der Umgebung ihrer Wurzel, im sogenannten Wurzelraum, in der Rhizosphäre. Aber für Pflanzenwurzeln ist es relativ kostspielig, den Bodenraum vollständig zu durchwurzeln, weil Pflanzenwurzeln sind relativ dick. Und viel günstiger ist es, wenn das dünnere Organismen machen, und das sind zum Beispiel Pilze. Und deshalb sind praktisch alle Pflanzen in Verbindung mit Wurzelpilzen, sogenannten Mykorrhizen. Und diese Hyphen von den Pilzen, die können den Boden eben relativ sozusagen kostengünstig durchwachsen, ganz dünne Myzelien, die den Boden dann erschließen und die Nährstoffe sammeln und dann den Pflanzen zuführen.
In einem Gramm Boden können bis zu 100 Meter Pilzfäden enthalten sein. Die Pflanzen bekommen die Nährstoffe von den Pilzen im Tauschhandel, wenn sie ihnen dafür Zucker und Fette, also Kohlenstoffverbindungen, liefern. Dieses Hin und Her passiert in der Rhizosphäre, also der direkten Umgebung der Wurzeln. Matthias Rillig, Ökologieprofessor an der Freien Universität Berlin.
Um die Wurzel rum passiert sehr viel, da geht die Post ab, da ist viel mehr mikrobielle Aktivität. Und das ist wirklich schon relativ lange bekannt. Und es ist durchaus etwas erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Material, organische Substanz aus solchen Wurzeln rauskommt. Die sind nicht dicht.
Damit sie die Pilze beliefern können. Fast alle landwirtschaftlichen Nutzpflanzen können mit Mykorrhizapilzen zusammenarbeiten. Abgesehen von den Kreuzblütlern, also zum Beispiel Raps, Kohl oder Senf. Bei dem Bodenstück, das Ulrich Hampel auf dem Hofgut Holland mit dem Spaten aus dem Acker gestochen hat, sieht man weder Pilze noch Bakterien noch Bodenräuber. Ist das etwa gar kein Vorzeigeboden? Fragt sich der Laie. Der Bodenprofi erkennt auf den ersten Blick, dass in diesem Boden viel Leben ist.
Überall um die Bodenaggregate Krümelstruktur, also diese rundlichen kleinen Bodenteile. Und das ist ein reines Ergebnis von Bodenlebenaktivität. Weil die eben die Bodenbestandteile mit Eiweiß überziehen, mit Schleimstoffen, Pilze schlingen sich drumherum. Und das macht diese kleinen Krümel. Und die zusammen bilden dann eben eine Schwammstruktur, wo man viel Wasser und Luft gleichzeitig speichern kann im Boden.
Dank der Bodenporen kommen die Bodentiere an Sauerstoff und Wasser und sie ermöglichen ihnen die Fortbewegung. Warum die unter Umständen lebensnotwendig ist, dazu später mehr. Jetzt stellt sich zunächst die Frage, wie dieser Boden früher ausgesehen hat. War der nicht schon immer lebendig? Warum machen Hollands überhaupt beim Bodenfruchtbarkeitsfonds mit? Der Bodenfruchtbarkeitsfonds ist ein Projekt der Bio-Stiftung Schweiz, das 30 Biobauern, die mehr für ihren Boden tun wollen, über mehrere Jahre unterstützt. Die Hollands sind von Anfang an, also seit 2018, dabei. Hofnachfolger Heiko Holland.
Wir sind hier relativ hoch auf über 600 Meter. Und haben relativ schwere Böden und daher sind unsere Böden im Frühjahr recht träge und kalt und wir haben viel Niederschlag. Und wir hoffen uns, wenn wir die Bodenstruktur weiter verbessern können, dass wir so unsere Böden noch weiter beleben können und im Frühjahr die Böden früher anfangen können, das Getreide mit Nährstoffen zu versorgen.
Welche Möglichkeiten haben Bauern und Bäuerinnen, aus dichtem, schweren Boden eine krümelige, schwammige Struktur zu machen, durchdrungen von Pilzen, Bakterien und Bodentieren? Wie bekommt man Leben in den Boden?
Das ist ja diese grundsätzliche Einsicht, die man erstmal kriegen muss, dass jeder Bauer einen Haufen Vieh hat, nämlich das Bodenleben. Das heißt, es sind viele Tonnen Bodenleben unter jedem Hektar Boden, die da arbeiten und den Boden ebenso krümelig machen, damit eben das Pflanzenwachstum möglich ist.
Und diese Tiere, auch die winzig kleinen, müssen Bauern und Bäuerinnen genauso füttern wie die im Stall. Das ist der zentrale Punkt. Die Regenwurm-Expertin an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising ist Roswitha Walter. Sie fährt unter anderem durch die Regierungsbezirke und untersucht auf gut 100 definierten Dauerbeobachtungsflächen, Äckern und Wiesen, wie sich der Regenwurmbestand seit 1985 entwickelt. Regenwürmer sind multifunktional für die Bodenfruchtbarkeit. Sie zerlegen abgestorbene Pflanzen, ihre Kothaufen sind Tonhumuskomplexe mit Nährstoffen, die von Pflanzenwurzeln aufgenommen werden können.
Dann beeinflussen sie auch die Bodenstruktur, also ihre Röhren, die tragen zur besseren Wasserversickerung bei, sodass bei Starkregen eigentlich auch das Wasser besser in den Boden infiltrieren kann. Und so leisten sie auch einen wichtigen Beitrag im Erosionsschutz. Dann findet sich auch in den Röhren erhöhte biologische Aktivität. Also auch Wurzeln nutzen das, um an die Wasservorräte im Unterboden zu gelangen. Also es gibt viele wichtige Funktionen, die Regenwürmer erfüllen.
Außerdem kann man sie relativ leicht zählen und wiegen. Man weiß also mehr über sie als über andere Bodentiere.
Es gibt eher einen steigenden Trend, aber es zeigt sich auch in den letzten Jahren, gerade auch im Rahmen vom Klimawandel, dass durchaus auch Vorsicht geboten ist, dass man durchaus weiter diese bodenschonende Bewirtschaftung vorantreiben muss. Das ist schon auch sehr wichtig, gerade wenn es zunehmend trocken und so weiter wird.
Durchschnittlich findet Roswitha Walter 120 bis 140 Regenwürmer pro Quadratmeter. Der Bestand an Tauwürmern, das ist die bekannteste Regenwurmart, hat auf den bayerischen Untersuchungsflächen bis 2010 zugenommen. Seitdem stagniert er. Eine Ursache dafür könnten die trockeneren Sommer sein, vermuten die Experten der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Trockenheit, Hitze, hohe Stickstoffeinträge aus der Luft, ein steigender CO2-Gehalt in der Atmosphäre und Mikroplastikmüll. Matthias Rillig von der Freien Universität Berlin hat die Einflüsse des Klimawandels und der Zivilisation auf die Lebewesen im Untergrund untersucht.
Und was wir dann gefunden haben, ist, dass Bodenleben und die Prozesse, die das Bodenleben bewerkstelligt, also zum Beispiel Bodenaggregation oder eben Zersetzung, mehr und mehr darunter leiden, je mehr Faktoren sie aktiv haben. Das ist also unsere Beobachtung. Das heißt, wir wissen, was da passiert. Warum das genau passiert, das wissen wir noch nicht. Also das versuchen wir jetzt gerade rauszufinden, was da genau eigentlich abgeht. Aber man kann sich vorstellen, dass wenn einfach zu viel auf einen einprasselt sozusagen zur gleichen Zeit, dass es dann immer schwieriger wird für verschiedene Lebewesen, damit noch zurechtzukommen.
Ist eigentlich keine Überraschung. Je mehr Stressfaktoren einem das Leben schwer machen, umso gefährlicher wird's. Doch Matthias Rillig und sein Team haben in Versuchen im Labor, im Gewächshaus und auf dem Feld noch mehr herausgefunden. Wirken mehr als 5 Stressfaktoren auf den Boden ein, wird er sogar wasserabweisend. Warum? Man weiß es nicht. Klar ist jedoch, ein wasserabweisender Boden wäre eine Katastrophe für den Landwirt und die Gesellschaft.
Also man sollte den Bodenlebewesen eben nicht zu viel zumuten. Die können ja ziemlich viel wegstecken, aber eben nicht unendlich.
Für die Experten folgt daraus, es ist ganz egal. Man braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen, was genau das Bodenleben wohl am meisten schädigt. Ökologe Matthias Rillig.
Das heißt, im Prinzip ist die gute Nachricht, jeder Faktor, der verringert werden kann, hilft. Also alles, was man macht, kann letzten Endes den Bodenlebewesen nützen.
Aber dass die Sommer im Mittel immer heißer und trockener werden, kann ein einzelner Landwirt natürlich nicht verhindern. Auch gegenüber den Stickstoffeinträgen aus der Luft und dem CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist er machtlos.
Also dass zum Beispiel Mikroplastik überall runterregnet und so weiter, das kann man als jemand, der ein Stück Land bewirtschaftet, nicht weiter kontrollieren. Aber es geht halt eben um Management-Eingriffe, die man einsetzen kann, damit die lokalen Abläufe nicht noch schlechter werden.
Und das Bodenleben wenigstens nicht verhungert. Also die Landwirte müssen sich um die Futterversorgung der Tiere im Boden kümmern. Tierökologe Stefan Scheu von der Georg-August-Universität in Göttingen.
Das ist im Grunde das Fundament. Wir brauchen erstmal Ressourcen, wir brauchen organisches Material, was im Boden kommt, um dieses ganze Bodenleben zu aktivieren. Was daraus im Grunde folgt, ist, wir brauchen Pflanzenrückstände auf der einen Seite, um Bodenleben zu fördern, und wir brauchen wachsende Pflanzen. Also diese zwei Komponenten, abgestorbenes Material und Wurzelausscheidung.
Der Boden sollte so lang wie möglich bewachsen sein und auf keinen Fall frisch gepflügt den Winter überdauern. Das ist für die Bodentiere wie wenn wir in einem Haus ohne Dach überwintern müssten. Und zu große Hitze ist auch schädlich.
Also dass das hohe Temperatur häufig dazu führt, dass die Tiere sozusagen verhungern. Oder Mikroorganismen auch, ja.
Bei einem Versuch an der Universität Bern sind die Bestände an bestimmten Bodenbakterien nach einer 7-tägigen Hitzewelle mit 30 Grad so zurückgegangen, dass sie sich nicht mehr erholt haben. Wenn es zu heiß oder zu kalt wird, versuchen die Bodenlebewesen in Rückzugsräume zu fliehen.
Entlang von entweder irgendwelchen Spaltenräumen, die auch durch Austrocknung entstehen, oder entlang vor allem auch von Wurzelkanälen, also von Kanälen, die durch abgestorbene Wurzeln entstehen, und da können die sich dann entlang eben auch in tiefere Schichten zurückziehen. Das machen die tatsächlich ganz ausgeprägt im Sommer, wenn die Oberfläche vom Boden trockener wird, dann zieht sich so das Bodenleben stärker in tiefere Schichten zurück.
Deswegen sind Fluchtrouten für die Bodentiere überlebenswichtig. Sie brauchen Poren und Röhren, in denen sie nach unten wandern können und später wieder rauf. Viele Poren und Röhren gibt es nur in einem belebten, krümeligen, lockeren Boden.
Verdichtung ist natürlich da fatal.
Bodenverdichtung ist auch in anderen Zusammenhängen fatal. Der Boden kann die Niederschläge nicht aufnehmen, die Wurzeln können ihn nicht durchdringen, die Bodenlebewesen kriegen keine Luft und kein Wasser und die Erträge sinken. Hilft Pflügen gegen Bodenverdichtung? Nur bedingt, denn die Verdichtungen reichen oft weiter runter als das Pflugschar. Außerdem hat Pflügen noch andere Nebenwirkungen. Es schafft zwar neue Poren, andererseits zerstört es das gewachsene Krümelgefüge und zum Beispiel auch die Netze der Pilzfäden.
Also das sehe ich auch nicht nur negativ, aber im Endeffekt hat es dann doch negative Auswirkungen.
Viele Biobauern pflügen, um das Unkraut zu bekämpfen. Sie dürfen kein Glyphosat und andere Herbizide einsetzen, da geht's meist nicht ohne Pflug. Doch Pflug ist nicht gleich Pflug. Das wird deutlich beim Gespräch zwischen Biolandwirt Heiko Holland und Bodenfachmann Ulrich Hampel.
Also wir haben jetzt den neuen Pflug und hoffen, dass wir da jetzt eben noch weiter Bodenverdichtungen verringern können und somit die Bodenstruktur eben verbessern können. Das ist eine spezielle Technik beim Pflug, dass der Schlepper eben auf dem ungepflügten Land fahren kann.
Und ich glaube, euer Pflug hat auch eine hydraulische Schnittbreitenverstellung, oder?
Genau.
Und das ist wichtig, wenn man zum Beispiel den Boden schonen will, nur sozusagen flach wenden möchte, um nicht weniger belebte Bereiche nach oben zu holen und belebte nach unten zu schaffen, dann muss man flach arbeiten.
Mineraldünger, im Volksmund Kunstdünger, und Pflanzenschutzmittel schaden dem Bodenleben auch. So die übereinstimmende Aussage von Matthias Rillig und Stefan Scheu. Viel Futter, nicht verdichten und möglichst flach pflügen. Mit diesen drei Maßnahmen kommt man jedoch schon recht weit, wenn man sein Bodenleben fördern und nicht mehr wie ein Bodenschlamper arbeiten will. Landwirte, die sich dafür interessieren, können an mehrtägigen Bodenkursen teilnehmen, sich zum Bodenpraktiker ausbilden lassen oder zum Beispiel die Empfehlungen der Landesanstalt lesen und herausfinden, wie man auf die Schnelle seinen eigenen Regenwurmbestand ermittelt. Doch wie am Anfang bereits erläutert, das Bodenleben ist für viele Bauern quasi unsexy. Regenwurm-Expertin Roswitha Walter von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising sieht es nicht so skeptisch.
Nein, das glaube ich nicht, dass das nur bei den Bodenstrebern ankommt. Klar, man muss da dranbleiben, das muss man weiterführen, das ist schon wichtig. Aber dieses Bewusstsein, da ist schon ein Schritt geleistet in die Richtung.
Und wie wird ein ganzer Trend draus? Wie wird Bodenleben fördern zum bäuerlichen Breitensport?
Bodenfruchtbarkeit ist ein total komplexes Thema.
Vielleicht dann, wenn es der Maschinenring macht. Der Maschinenring ist eine bäuerliche Selbsthilfeorganisation, die unter anderem Dienstleistungen von Landwirt zu Landwirt vermittelt. Die Akademie der Maschinenringe bietet in Zusammenarbeit mit Ökoanbauverbänden Bodenkurse an, die offenbar ein breites Spektrum an Landwirten ansprechen.
Man muss es so betrachten, also ohne intaktes Bodenleben kann sich eigentlich ja jeder Ackerbauer mittelfristig auch den Einsatz seiner teuren Maschinen oder Bodenbearbeitungsgeräte sparen. Unser Ansatz zielt deshalb, würde ich sagen, zunächst einmal darauf ab, Bewusstsein für die Bedeutung der Ressource Boden zu schaffen. Und das erreichen wir zum einen durch wirklich praktischen Anschauungsunterricht und zum anderen durch didaktisch hochwertig aufbereitete Theorie.
Gunther Lehmann ist der Pressesprecher der Maschinenringe in Deutschland. Neben Präsenzkursen können die Landwirte bei der Akademie der Maschinenringe auch Online-Fortbildungen zum Bodenleben machen.
Aber es lässt sich natürlich schon feststellen, dass äußere Bedingungen wie Dürre oder knapper Niederschlag die Landwirte auch dazu zwingen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man möglichst schonend mit der Ressource Boden umgeht.
Jetzt, wo die Pflanzen unter sich schnell ändernden Rahmenbedingungen weiterhin die Weltbevölkerung mit Lebensmitteln und Sauerstoff versorgen müssen, ist der Handlungsbedarf für viele offensichtlich. Und die Bedeutung der Bodenpilze für das, was über der Erde passiert. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass Bodenpilze es den Pflanzen erst ermöglicht haben, aus dem Wasser zu kommen und an Land Fuß zu fassen. Vielleicht kommt es nun wieder auf die Bodenpilze an. Matthias Rillig von der Freien Universität Berlin.
Wir haben ein sehr klares Signal gefunden von diesen Experimenten, dass Mykorrhizapilze den Pflanzen quasi immer helfen, mit diesen verschiedenen Faktoren des globalen Wandels besser umzugehen. Das sind ja zum Beispiel Trockenstress oder erhöhtes atmosphärisches CO2, also Kohlenstoffdioxid, Erwärmung, Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre. Das sind so die großen vier, die viele Leute untersuchen, die sich für den Boden interessieren. Und in jedem dieser Fälle hilft die Gemeinschaft der Mykorrhizapilze den Pflanzen besser mit diesen Stressfaktoren umzugehen. Und deswegen ist es eben wichtig, diese Pilze zu erhalten und wenn möglich zu fördern.
Kann das gelingen? Einerseits, es ist offenbar kein Hexenwerk, das Bodenleben zu fördern. Die Hollands und andere Landwirte, die beim Bodenfruchtbarkeitsfonds mitmachen, schaffen es.
Ja, hier entwickeln sich die Böden sehr gut. Wir machen ja eine regelmäßige Dokumentation auf dieser sogenannten Demofläche. Und dann gibt es so einen Wert, das heißt Krümeltiefe, bis in welcher Tiefe ungefähr 50% des Gefüges aus Krümeln besteht. Und das hat sich zum Beispiel jetzt im gesamten Projekt über alle 30 Höfe, die wir haben, von 10 auf 16 Zentimeter vertieft. Und das ist natürlich schon eine großartige Sache.
Und was für eine großartige Sache wäre es dann andererseits, wenn sich das Krümelgefüge mit den Milliarden Bodenhelfern nicht nur in die Tiefe, sondern auch rasant in die Fläche ausbreitet. Dann würde nie wieder jemand Bodenschlamper sagen.